Hallo und herzlich willkommen zu Fabrikfunk, dem neuen Podcast der Industriemuseen von LVR und LWL. In jeder Folge stelle ich euch einen spannenden Menschen vor, der uns seine persönliche Geschichte mitbringt. Mein Name ist Nadine Haddad, ich bin Journalistin und die Moderatorin dieses Podcasts. Und heute bin ich im LWL-Museum Textilwerk im Bocholt. Das Gespräch findet in der Sonderausstellung Industrieinsekten statt. Heute sprechen wir über Naturschutz, Biodiversität und vor allem Insektenschutz. Schlagworte, die wir alle schon mal gehört haben. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Laura Breitkreuz. Sie ist Referentin für Biodiversität und Entomologie, also die Insektenkunde, beim NABU und kann genau deshalb zu diesem Thema sehr viel sagen. Hallo Laura.
Hallo.
Du bist Biologin, du hast einen Bachelor, Master und auch noch promoviert in der Insektenkunde, in der Biologie. Was hast du genau gemacht?
Evolutionsbiologie anhand von Insekten. Ich habe in Biologie meinen Bachelor gemacht, in organismischer Biologie meinen Master gemacht und in Evolutionsbiologie und Entomologie meinen Doktor gemacht.
Spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du das studieren wolltest?
Seitdem ich ein ganz kleines Kind war, fand ich Insekten unglaublich faszinierend und habe die immer beobachtet, habe die immer eingefangen, leider für die Insekten teilweise manchmal auch in Gläsern vergessen und so, halt als kleines Kind. Ich habe sogar noch ein Notizbuch von mir, wo ich mir mit 11 Jahren irgendwie Notizen gemacht habe, wie die Ameisen, die ich vorher mit Farbe markiert habe, in und aus ihrem Bau rausgegangen sind. Und irgendwann im Laufe sozusagen des Teenager-Seins habe ich dann festgestellt, dass man das als Beruf machen kann und dachte so, ja geil, dann muss ich wohl jetzt doch ein bisschen besser in der Schule werden, um Bio studieren zu können, damit ich mir dann später Insekten angucken kann.
Also erstmal, wie cool ist es, dass du als Kind so nah Insekten sein wolltest, weil einfach viele Kinder Angst vor Insekten haben. Und wie cool ist es, dass du als Kind schon wusstest, was du später werden willst und es dann auch geworden bist.
Ja, das finde ich auch manchmal immer noch faszinierend, dass das funktioniert.
Ja. Was ist der Verband? Was macht ihr? Er ist sehr groß, aber nimm uns ein bisschen mit, bitte.
Also NABU oder der Naturschutzbund ist der mitgliedsstärkste Naturschutzverbund in Deutschland. Wir haben also mittlerweile fast 1 Million Mitglieder und SpenderInnen. Und wir setzen uns insgesamt wirklich für den Naturschutz ein. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Ortsgruppen, die sich für den praktischen Naturschutz einsetzen, die sozusagen vor Ort am Krötenzaun sind und die Kröten rübertragen. Und wir machen aber auch wirklich sehr, sehr viel politische Arbeit. Ich zum Beispiel setze mich für den politischen Insektenschutz ein und versuche, dass Gesetze durchgesetzt werden, damit Insekten wirklich den Schutz bekommen, den sie auch brauchen, und zwar auf politischer Ebene.
Was bedeutet das genau?
Ja, also es gibt in Deutschland ganz, ganz viele Lobbystrukturen und meistens halt gibt es eine Agrarlobby, es gibt eine sozusagen Chemikalienlobby, es gibt alles Mögliche, aber die Insekten haben halt nicht so richtig eine Lobby. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns also mit PolitikerInnen treffen und ihnen sagen, was ist wichtig, wo müssen Gesetze angepasst werden, in welchen Sektoren brauchen wir Anpassungen für den Insektenschutz. Ja, es ist wichtig, dass es eine Lobby gibt, dass es Leute gibt, die in der Politik versuchen klarzumachen, dass wir ohne Insekten nicht wirklich weiterkommen.
Warum haben die Insekten noch keine Lobby?
Weil es noch nicht klar genug ist, wie viel monetären Wert sie eigentlich darstellen. Man kann es nicht einfach mit einer Zahl bewerten. Es gibt natürlich sowas wie die Bestäubungsleistung. Ja, da wurde mal geschätzt. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die richtige Zahl im Kopf, aber es war eine Milliardenhöhe innerhalb von Deutschland, die Bestäubungsleistung sozusagen darstellt, einfach nur pro Jahr in Deutschland. Das ist aber super schwer zu schätzen und es ist einfach eine Sache, wenn die Insekten nicht da sind, das ist nicht, dass wir von heute auf morgen ein Problem haben, sondern das dauert alles ganz lange und das wird einfach nicht genau verstanden, dass man sozusagen nicht so unbedingt nur kurzfristig nachdenken muss, sondern wirklich langfristig nachdenken muss und dementsprechend dann jetzt die Insekten retten muss, damit wir in Zukunft auch noch unsere Ernährung sichern können.
Erklär mal kurz die Bestäubungsleistung.
Also viele kennen das ja mit den Bienen, ja, dass Bienen Pollen sammeln und dabei dann von einer Blüte zur nächsten Blüte fliegen und dementsprechend die Blumen bestäuben. Das machen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Insekten. Das machen also nicht nur die Honigbienen, das machen auch fast alle Wildbienen, Wespen, alles mögliche, Schmetterlinge, Käfer. Und ohne diese Bestäubung, also ohne dieses Fliegen von einer Blüte zur nächsten, würden Pflanzen keine Früchte produzieren können, also würden die meisten Pflanzen keine Früchte produzieren können. Und das ist halt für unsere Ernährung unglaublich wichtig, weil sowas wie zum Beispiel ein Apfel wird nur produziert, wenn die Blüte bestäubt ist. Dementsprechend brauchen wir Insekten, um Äpfel zu produzieren. Und das ist also die Bestäubungsleistung und das kann man halt in einen monetären Wert umsetzen und dementsprechend sagen, wenn wir also diese Insekten nicht mehr hätten, dann hätten wir auch keine Äpfel mehr, dann würden wir so und so viel Millionen, Milliarden Euro verlieren. Und das ist also sozusagen so bewertet man das dann.
Irgendwie klingt es aber auch so, dass du in der Politik den Leuten klar machen musst, dass sie Geld verlieren, wenn sie sich nicht um den Insektenschutz kümmern. Aber eigentlich geht es ja auch noch um viel mehr, sondern einfach die Artenvielfalt schützen, unsere Lebensräume schützen, Biodiversität etc. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, dass du mit den Zahlen und wie es wirtschaftlich läuft, damit in Anführungsstrichen die Leute kriegst, dass sie sich für den Insektenschutz einsetzen und im Rückkehrschluss es auch den Insekten hilft.
Richtig, also das machen wir natürlich auf ganz vielen verschiedenen Fronten. Ich persönlich mache das jetzt für die Insekten. Wir haben dann noch ganz viele andere Leute, die sich für andere Tiergruppen, Pflanzengruppen, Ökosysteme einsetzen. Aber ja, es ist schwer, den Leuten klarzumachen, was wichtig ist. Und natürlich könnten wir jetzt auch sagen, Insekten sind oder alle Arten sind schützenswert, einfach nur, weil es sie gibt und wir müssen sie schützen. Das ist natürlich eigentlich unsere Überzeugung. Aber viele Leute, die sozusagen also in der Industrie oder in der Landwirtschaft, in verschiedenen Sektoren sind von sozusagen da vielleicht noch nicht ganz überzeugt. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch mit solchen Zahlen dann ankommen und versuchen, das als Argument zu geben.
Du hast eingangs gesagt, dass du Biologin werden wolltest, weil dich Insekten so fasziniert haben. Mhm. Gab es aber ein bestimmtes Ereignis oder einen Grund, warum du dich genau für Naturschutz engagieren wolltest?
Lustigerweise gar nicht so richtig. Also ich habe eigentlich ursprünglich in der Forschung, also ich dachte, ich sozusagen gehe mal in die Forschung und setze mich für Insekten sozusagen ein, indem ich mehr über sie erfahre, indem ich mehr lerne über Insekten und dieses Wissen weitergebe. Und dann durch verschiedene Lebenswege hat sich das sozusagen so ergeben, dass ich dann eher diese Chance gesehen habe, mich im Naturschutz einzusetzen. Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt geplant war, finde ich das im Nachhinein so unglaublich toll und so wichtig, weil ja, das mehr über Insekten zu wissen ist die Grundlage, das brauchen aber auch Leute mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, die sagen, das Wissen dann auch wirklich an die allgemeine Bevölkerung kommunizieren können. Und damit es in der Zukunft auch noch Insekten gibt, die wir studieren können, von denen wir was lernen können, müssen wir uns halt jetzt auch für deren Erhalt einsetzen.
Du sitzt ja hier vor mir mit einem ärmellosen T-Shirt, deswegen kann ich auf deinen beiden Armen auch zwei Tattoos sehen, das sind auch Insekten. Mhm. Kannst du mir erstmal sagen, was das für Insekten sind und auch, warum interessieren dich oder faszinieren dich genau Insekten so?
Sehr gerne. Das hier auf dem linken Arm ist Andrena tarsata, das ist eine Sandbiene. Okay. Also eine Wildbiene. Auf dem rechten Arm ist Hydrochrysa elegans. Das ist eine Florfliege. Die war auch unter anderem in meiner Doktorarbeit abgebildet. Deswegen mag ich die besonders gerne. Und ja, was fasziniert mich an Insekten? Also erstmal deren Vielfalt. Ich habe eigentlich noch nie mir ein Insekt angeguckt, ohne irgendwas Neues zu lernen. Also es ist wirklich also an Strukturen, an allen möglichen, an Lebensweisen. Ich lerne jeden Tag was Neues und das finde ich unglaublich faszinierend. Und das ist vielleicht nicht so die allgemeine Meinung zu Insekten, aber ich finde sie unglaublich schön. Also wenn ich mir die unter Mikroskop angucke oder wie hier in der Ausstellung auch diese Makrofotografien, ich könnte mir das den ganzen Tag angucken. Ich finde die so schön, ich finde die Strukturen, die Farben, alles Mögliche eigentlich faszinierend.
Hast du ein Lieblingsinsekt?
Ich habe ganz viele Lieblingsinsekten. Also Grabwespen im Allgemeinen liebe ich sehr. Davon gibt es aber weltweit ungefähr 10.000. Das heißt, ich müsste mich dann festlegen. Zum Beispiel die Kreiselgrabwespe gibt es bei uns. Ich sehe schon, wie du guckst. Grabwespe hat nichts mit Gräbern zu tun.
Was ist eine Grabwespe und wo gibt es sie? Kommt direkt bei mir auf. Und warum findest du die so spannend?
Also Grabwespen heißen so, weil die meisten Grabwespen Gänge in den Boden graben, so wie viele Wildbienen auch. Und das sind einzeln lebende Wespen, die also nicht sozusagen wie die deutsche oder wie die gemeine Wespe, die man erkennt, so einen großen Staat bilden, sondern die bauen, also die Weibchen bauen ihre Nester alleine, zum Beispiel also in den Boden, wie diese Kreiselgrabwespe. Und die haben halt eine unglaublich faszinierende Lebensweise. Die bauen also ein Nest in den Boden, fangen dann ein anderes Insekt. Das ist abhängig davon, was es für eine Art ist, sind die spezifisch. Lähmen das Insekt mit einem Stich an eine ganz bestimmte Stelle im Körper. Das Insekt ist dann gelähmt, aber nicht getötet. Dann packen sie dieses andere Insekt in den Gang rein, legen da ihr Ei drauf. Die Larve der Wespe ernährt sich dann nach und nach von diesem frisch bleibenden, nicht toten Insekt und schlüpft dann später die nächste Generation raus. Und das ist so makaber, dass ich das einfach wunderbar finde.
Oben ist ja die Ausstellung, wir sind ja hier im Industriemuseum und da gibt es genau eine Fotografie von so einer Wespe, die eine Spinne gelähmt hat durch einen Stich und es dann eingräbt. Und das Erste, was ich mich vorhin gefragt habe, ist, wie krass ist das denn, dass du halt einmal so ein, in Anführungsstrichen, Tier fängst, ein anderes Tier, erstmal was größer ist als du.
Ja.
Und dann alle deine, in Anführungsstrichen, Nachkömmlinge können davon essen. Also du musst sie theoretisch nicht nur einmal füttern, so als Mami,
richtig,
als Lebewesen musst du irgendwie die ganze Zeit Milch geben.
Genau.
Und hier einfach einmal eine Spinne clever leben und dann kriegen alle deine Kinder davon essen. Das ist schon verrückt.
Super praktisch. Das oben ist eine Wegwespe. Das ist also sehr verwandt mit der Grabwespe, aber die machen das mit Spinnen.
Ja.
Grabwespen machen das hauptsächlich mit Insekten, aber ja, unglaublich interessante Tiere.
Also was ich auch verrückt fand, also die beiden Fotografen, die haben das ehrenamtlich gemacht, hier in der Ausstellung. Und die haben wirklich stundenlang auch da gesessen, um genau diesen Vorgang natürlich aufs Foto zu bekommen.
Ja.
Und es ist wirklich spannend zu sehen und auch einfach zu wissen. Also die Kombination, dieses Foto zu sehen und auch zu wissen, dass dieser Vorgang so funktioniert, ist schon krass.
Ja, finde ich auch.
In jeder Ausstellung gibt es eine oder mehrere Mitmachaktionen. Und wir haben da oben bei einer mitgemacht. Da wurden uns Fragen gestellt, beziehungsweise man kann sie lesen und beantworten. Und da stand, würdest du Insekten essen? Wir haben Kärtchen vor uns zu liegen. Da haben wir draufgeschrieben, wie unsere Antwort ist und warum. Würdest du Insekten essen und warum, beziehungsweise warum nicht?
Ich habe auch schon mal Insekten gegessen. Also ja, ich würde Insekten essen. Die ich gegessen habe, waren jetzt nicht sonderlich lecker. Aber an sich, ja, ich würde sie essen, aber nur, wenn sie nachhaltig produziert werden. Weil wenn sie nachhaltig produziert werden, ist es unglaublich viel besser für das Klima als andere tierische Proteinquellen. Ganz wichtig ist aber da auch zu sagen, dass es natürlich jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht einfach irgendwie in den Garten gehen und da Insekten essen, ne, sondern das müssten halt wirklich nachhaltig produzierte Insekten sein.
Wo würdest du sagen, ist Insekten essen oder zum Beispiel für die Forschung nutzen oder in der Wirtschaft nutzen für, keine Ahnung, Kosmetika, Forschung etc. okay? Und wo muss man Insekten in ihrem Artenschutz, in ihrem natürlichen Lebensraum wirklich in Ruhe lassen?
Also das eine ist natürlich, dass Insektenschutz von Wildinsekten ist unglaublich wichtig, das ist auch geregelt. Da müsste es teilweise noch bessere Regeln geben in Schutzgebieten. Aber es ist ganz üblich und normal, dass in der Forschung natürlich teilweise Insekten gefangen werden, also auch Wildinsekten, um sozusagen mehr über die herauszufinden, teilweise auch, was sie für Eigenschaften haben für die Wirtschaft. Das ist aber in einem ganz, 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 ganz kleinen Maße. Also was da an Insekten getötet wird, ist im Vergleich zu, was wir zum Beispiel an der Windscheibe haben, gar nichts. Ja? Oder was durch Pestizide irgendwie getötet wird, das ist nichts. Es ist natürlich wichtig, dass wenn Insekten jetzt massenhaft produziert werden für zum Beispiel sowas wie Kosmetik, was ich persönlich nicht unbedingt verstehe, oder für tierische Proteine, dass das alles in einem ganz, ganz, ganz nachhaltigen Sinne passieren muss. Und das sind natürlich nicht die Insekten, die geschützt werden müssen. Das sind keine gefährdeten Insekten, sondern das kann man so ein bisschen vergleichen wie, es ist eine ganz andere Geschichte, sich mit Hühnern zu beschäftigen, die sozusagen ja produziert werden, in Anführungsstrichen, und mit einem Storch, der sozusagen durch Vogelschutz geschützt wird. Das sind einfach zwei komplett andere Sachen, die natürlich aber auch, wie gesagt, nachhaltiger werden müssen.
Das heißt, zusammengefasst, wenn man Insekten nutzt oder isst, muss das theoretisch nachhaltig passieren und auch differenziert werden zwischen Wildinsekten und Nutzinsekten.
Mhm.
Wildinsekten sollte man eigentlich immer in Ruhe lassen, außer in Einzelfällen.
Ja.
Und Nutzinsekten, wenn es artgerecht und nachhaltig passiert, ist es in gewissen Regularien okay.
Ja, in gewissem Maße schon. Das ist, natürlich muss man das immer vergleichen mit, was ist die Alternative. Ne? Wenn die Alternative für tierisches Protein zum Beispiel Hühner oder Rinder sind, dann ist eine nachhaltig produzierte Insektenquelle an Proteinen viel, viel, viel besser.
Ich habe ja aufgeschrieben, ob ich Insekten essen würde. Nein, reizt mich nicht. Sollte es aber kulturbedingt eine Experience sein, und nicht artengefährdend, würde ich es probieren.
Mhm.
Also ich habe noch nie einen Insekt gegessen.
Mhm.
Aber wenn ich, glaube ich, irgendwo hinreise und XY-Person mir sagt, du musst das probieren, dann würde ich es vielleicht machen. Aber sonst reizt es mich sehr wenig.
Ja, ja, es, in vielen Kulturen werden Insekten gegessen. Ne? Das ist, ja.
Woran glaubst du, liegt es, dass wir in der Gesellschaft immer noch so viel Ekel vor Insekten haben und auch irgendwie Kindern beigebracht wird, irgendwie, keine Ahnung, die schützen oder töten oder weg, weg, weg.
Hat wahrscheinlich ganz viele verschiedene Gründe. Das eine ist, dass man natürlich immer von der vorherigen Generation die Angst irgendwie mitgegeben bekommt. Also ganz, ganz viele Kinder haben eigentlich ursprünglich kaum Angst vor Insekten. Und man sieht immer, dass das sind alles richtig kleine ForscherInnen und die haben ganz viele Fragen. Und dann wird denen oft gesagt, nee, das ist eklig oder das muss aus dem Haus raus. Das heißt, oft ist es toll, wirklich bei den kleinen Kindern anzusetzen und denen ganz viel Interessantes über Insekten zu erzählen. Natürlich gibt es halt ein paar Insekten, die einen schlechten Ruf haben, die uns ein bisschen nerven, so wie Mücken und die gemeine Wespe zum Beispiel. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass wirklich der allergrößte Anteil von Insekten überhaupt nichts mit uns zu tun haben will, nicht stechen können, nicht beißen können, gar nichts. Vielleicht von weitem ein bisschen eklig aussehen, aber auch wirklich eigentlich, die machen nichts. Die sind unglaublich wichtige Helfer für uns und haben halt so ein bisschen schlechten Ruf wegen so ein paar von den Verwandten von denen, die vielleicht nicht ganz so nett sind. Aber auch wenn man die versteht, dann versteht man, dass auch die, die uns nerven, eine unglaublich wichtige Rolle in den Ökosystemen haben und wirklich alle Insekten wichtig sind.
Vielleicht kannst du es einmal erklären, dass wir weniger die Mücken, die Fliegen und die typischen Wespen haten. Was können die drei?
Alle drei haben auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige Sache gemein. Und zwar sind sie Nahrung für ganz, ganz viele andere Tiere, wie andere Insekten, Vögel, Amphibien, Fische. Ne? Also ein ganz wichtiger Teil der Nahrungspyramide sozusagen oder des Nahrungsnetzes. Außerdem, also bei Mücken ist das wirklich das Hauptding, warum wir sie dulden sollten, weil sie ein ganz wichtiger Teil sind von der Nahrungskette. Wespen zum Beispiel bestäuben auch, was man gar nicht mal unbedingt denkt, aber die trinken halt auch sehr viel Nektar und dabei bestäuben sie dann auch die Pflanzen und sind in der Natur und dann halt auch bei uns im Garten unter anderem dafür zuständig, andere Insekten in Schach zu halten. Also wenn man keine Blattläuse mag, wenn man irgendwie Probleme mit sowas wie Buchsbaumzünsler hat, sind Wespen super. Sind auch da, um Aas aufzufressen. Wenn eine Maus im Garten stirbt, ne, dann ist es wichtig, dass es Insekten gibt, die dann auch wieder auffressen.
Würdest du sagen, also wir wollen theoretisch im Garten keine oder auf dem Balkon keine Wespen, wir wollen keine Mücken, Fliegen nerven. Was wäre, wenn die ganzen Tiere nicht mehr da wären?
Also wir können es uns halt nicht aussuchen, dass wir jetzt genau drei Arten nehmen, die wir nicht mehr wollen, ne, weil alles, was wir irgendwie, also auch wenn die sowieso toll sind, auch diese drei Arten. Aber wenn wir jetzt versuchen würden, etwas gegen die zu machen, dann schadet das auch wirklich allen anderen Insekten und auch der gesamten Natur und eigentlich auch uns. Ne? Also man kann nicht einfach irgendwie Insektengift ausspritzen und sagen, das betrifft jetzt nur die Mücken, ne? Das betrifft dann alle. Und dadurch, dass die Insekten so ein unglaublich wichtiger Teil in der Natur sind, würden komplette Ökosysteme zusammenbrechen. Und damit meine ich sozusagen, dass es wirklich so eine Kette geben würde von Arten, die dann nicht mehr existieren könnten. Und dadurch, ja, haben wir dann als Mensch irgendwann auch ein Riesenproblem.
Kannst du die Kette vielleicht auch mal erklären oder den Kreislauf? Also wo befinden sich Insekten in unserem Ökosystem? Und auch Stichwort Biodiversität etc.
Das ist super schwierig zu pauschalisieren, weil natürlich jede Art irgendwo anders ist in diesem großen Netzwerk. Aber ich versuche es mal ganz, ganz einfach darzustellen. Also ganz unten irgendwo ist sowas wie Bakterien, irgendwelche ganz kleinen Mikroorganismen. Dann kommen Pflanzen, die eine sozusagen meistens Nahrungsgrundlage für Insekten sind. Insekten ernähren sich dann von den Pflanzen. Jetzt sagen wir mal, die Insekten sind nicht mehr da. Dementsprechend gibt es ganz viele Pflanzen nicht mehr. Das heißt, andere Pflanzenfresser haben dann auch nichts mehr zu fressen. Andererseits, wenn die Insekten weg sind, ist dann auch die Nahrungsgrundlage zum Beispiel für den Frosch weg. Danach hat dann, wenn der Frosch weg ist, hat dann ein Storch nichts mehr zu fressen. Oder wenn Insekten weg sind, sind alle Singvögel nicht mehr da. Wenn die Singvögel nicht mehr da sind, haben auch die Greifvögel nichts mehr zu fressen. Irgendwann, das geht dann die Nahrungskette hoch. Und insgesamt, weil du jetzt auch Biodiversität angesprochen hast, ne? Biodiversität bedeutet die Vielfalt des Lebens. Da gibt es verschiedene Aspekte von. Das eine ist die Artenvielfalt. Das andere ist die Lebensraumvielfalt. Und das dritte, was ein bisschen komplizierter ist, ist die genetische Vielfalt. Und das sozusagen arbeitet alles so zusammen, dass das gesamte, sozusagen das Ökosystem funktioniert. Und wenn eins davon gestört wird, dann ist das Ökosystem unglaublich angreifbar und kann nicht mehr auf Veränderungen reagieren. Sprich, wenn jetzt Insekten nicht mehr da sind, wenn sozusagen wir diese ganzen Funktionen, die von denen in dieser großen Kette erfüllt werden, wenn das alles wegfällt, dann bricht das alles zusammen. Und wenn dann auch noch ein externes Problem kommt, wie zum Beispiel Klimawandel, dann kann dieses System nicht mehr reagieren und dann gibt es irgendwann einen Crash.
Du hast jetzt schon angesprochen, Klimawandel. Also mein Gefühl sagt mir, dass wir in den letzten, also in den vielleicht letzten Jahrzehnten oder sehr viel uns von der Natur einfach nur genommen haben. Und in den letzten Jahren wird es hoffentlich immer mehr Leuten bewusst, dass es nicht so weiterläuft. Wir sehen es an Zahlen. Wie beurteilst du oder bewertest du das als Biologin und ganz besonders im Hinblick auf die Insekten und die Sicht auf die Insekten?
Also ich habe auch gemerkt, dass es den Leuten in den letzten Jahren wichtiger geworden ist, etwas für die Natur zu tun. Also bei den Insekten gefühlt wird es gerade wieder ein bisschen schwächer, dieser Enthusiasmus. Also es kennen wahrscheinlich viele Leute. Es gab diese sogenannte Krefelder Studie, wo 2017 gezeigt wurde, dass in den Schutzgebieten 75% der Biomasse innerhalb von 30 Jahren zurückgegangen ist. Das war jetzt eine einzige Studie, die es geschafft hat, sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Studien vorher und nachher, die ähnliche Ergebnisse zeigen, dass es einfach den Insekten nicht gut geht. Aber diese Studie von 2017 hat es geschafft, den Leuten auf einmal die Augen zu öffnen. Und danach war es auf einmal das Thema. Die Politik hat gesagt, wir brauchen jetzt ein Aktionsprogramm Insektenschutz, was sie dann auch gemacht haben, was im Endeffekt leider ein bisschen schwach ausgefallen ist. Aber es gab immerhin ein Gesetz zum Insektenschutz. Ganz viele Unternehmen haben angefangen, etwas für Insekten zu machen. Ganz viele Privatpersonen. Das Thema Insekten ist einfach sehr, sehr, sehr groß geworden in der Gesellschaft. Ich habe auch genau in der Zeit meine Stelle bekommen, weil das nämlich genau jetzt ein wichtiges Thema dann auch politisch geworden ist. Und das fängt jetzt langsam an abzuschwachen. Es gibt andere Themen, die jetzt wichtig sind, sowas wie Renaturierung. Da profitieren Insekten auch von. Aber das ist gesellschaftlich nicht mehr ganz so weit oben das Thema, wie es eigentlich mal vor 5, 6 Jahren war.
Was ist Renaturierung kurz noch?
Renaturierung bedeutet, dass wir aktiv Flächen, die nicht naturnah sind, durch Maßnahmen wieder naturnah machen. Wie zum Beispiel, es gibt ein ganz wunderbares Beispiel an der unteren Havel. Flüsse sind von uns irgendwann begradigt worden. Da gibt es kaum Lebensraum für ganz viele Fische, Vögel, Insekten. Und durch aktive Maßnahmen, leider auch relativ viel Geld, was da reingesteckt werden musste, aber konnte dieser Verlauf der Havel wieder angepasst werden und ganz, ganz viel Lebensraum geschaffen werden. Und dadurch ist das sozusagen, das ist eine Art Renaturierung. Dadurch ist die Havel wieder gesünder. Ja?
Und mehr in ihrem Urzustand?
Etwas mehr sozusagen wieder in ihrem Urzustand. Deswegen heißt das auch Renaturierung, also die Natur wieder zurück, wiederherstellen. Und das hat für uns ganz, ganz viele Vorteile, wie zum Beispiel auch, dass es Hochwasser besser abpuffern kann, ne? Weil die gesamte Landschaft einfach nasser ist und dadurch der Boden das auch wieder besser aufsaugen kann. Also es hat für uns sehr, sehr viele Vorteile und für die Biodiversität, also für die biologische Vielfalt viele Vorteile.
Deswegen wurden ja auch die Fotos der Ausstellung um die Industriemuseen herum gemacht, weil die Böden, wo die Industriemuseen draufstehen, sind einfach alle unterschiedlich und da ist einfach wenig bebaut. Und dadurch gibt es die unterschiedlichen Insekten, die sich dort fortpflanzen. Und deswegen wurden die Fotos gemacht. Finde ich auch super spannend, dass die auch so doll variieren, was für Insekten sich wo niederlassen und vor allem auch, wenn sie Platz haben.
Ja, genau. Das zeigt ja auch, dass man, wenn man bestimmte Maßnahmen ergreift und wenn man ein bisschen sozusagen Unordnung und alles zulässt, dass die Natur dann auch wieder zurückkommen kann.
Du hast gerade gesagt, es ist ein bisschen zurückgegangen, was der Fokus auf den Insektenschutz angeht. Wie erklärst du dir das und wie probierst du mit deiner Arbeit den Fokus wieder darauf zu lenken?
Also jetzt politisch gesehen zum Beispiel, da wurde von der Vorgängerregierung ein Aktionsprogramm Insektenschutz gemacht und dann ein Insektenschutzpaket, wo bestimmte Sachen im Naturschutzgesetz geändert wurden, in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung ein paar Sachen geändert wurden. Und ich glaube, darauf hat man sich ausgeruht und gesagt, so, das haben wir jetzt erledigt und schön Großes an die Öffentlichkeit gebracht. Wir haben jetzt ein Insektenschutzgesetz, dass dieses Insektenschutzgesetz aber nicht ansatzweise genügend Maßnahmen hat, das wurde dann einfach so vergessen. Das heißt, das ist dieser politische Zweig. Das wurde gemacht, das müssen wir jetzt in den nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren das Ding noch nicht nochmal anfassen. Was ich gerade versuche, ist sozusagen durch Öffentlichkeitsarbeit zu Insekten das Thema weiter in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und durch Gespräche mit PolitikerInnen immer wieder Insekten mit in die Gespräche reinzubringen. Und gleichzeitig Insekten als Beispiel zu nutzen, um solche Themen wie Renaturierung zum Beispiel auch voranzutreiben.
Wie sehr hängt der Klimawandel mit den Insekten zusammen, beziehungsweise wenn es keine Insekten mehr geben würde, wie schnell würde der Klimawandel noch mehr vorangetrieben werden?
Das ist eine schwierige Frage. Also Insekten sind vom Klimawandel auch betroffen. ne? Weil es gibt immer mehr Extremwetterereignisse, mit denen müssen die auch genauso klarkommen wie wir. Temperaturverhältnisse verändern sich. Insekten sind, vor allem wenn sie spezialisiert sind auf bestimmte Standpunkte, die ganz bestimmte Verhältnisse haben, ist es natürlich auch schwierig für die, wenn jetzt es auf einmal viel, viel wärmer da wird oder viel trockener. Es gibt einige Insekten, die sich stärker ausbreiten durch den Klimawandel, weil sie es gerne trocken und warm mögen, wie zum Beispiel die Gottesanbeterin. Die findet man mittlerweile in ganz, ganz vielen Gegenden, oder die blau-schwarze Holzbiene. Also es gibt auch sogenannte Klimawandelprofiteure.
Würdest du sagen, alle Insekten sind gleich wichtig für unser Ökosystem, oder gibt es ein paar, die sind weniger wichtig als andere?
Ja, das ist etwas gemein, weil natürlich gibt es ein paar, die für uns vielleicht für die Bestäubung besonders wichtig sind, wie bestimmte Wildbienen oder Schwebfliegen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die anderen Insekten nicht auch eine unglaublich wichtige Funktion haben, die wir vielleicht noch bisher gar nicht so extrem erforscht haben.
Kannst du an dem Punkt nochmal Bestäubung kurz erklären?
Okay, also Bestäubung bedeutet, dass ein Insekt sozusagen Pollen sammelt und dabei Pollen von einer Blüte zur anderen trägt und dementsprechend der Pflanze bei der Fortpflanzung hilft, also dass dadurch Früchte entstehen können. Und das wirkt auf den ersten Blick natürlich als eine unglaublich wichtige Sache, dass es die Bestäubung gibt, dass wir also Früchte haben, dass unsere Ernährungsgrundlage gesichert ist. Ich finde es aber auch genauso wichtig, dass wir zum Beispiel nicht morgen alle irgendwie in einer riesen Schicht aus Fäkalien rumlaufen im Wald, weil es keine Mistkäfer mehr gibt, ne? Also das ist total schwer, das eine mit dem anderen zu vergleichen.
Also das heißt einfach, jedes Insekt ist ja auch irgendwie entstanden, um das Ökosystem am Laufen zu halten. Also wahrscheinlich auch in dem Fall ist es, wenn man die Natur wieder in Ruhe lässt, dann regelt sie schon so ein bisschen untereinander. Und wenn wir als Menschen wieder eingreifen, dann zerstören wir das und bringen das halt ins Wanken. Und deswegen hat jedes Insekt schon seinen Platz, weil wir es in diesem Ökosystem brauchen.
Genau, genau. Auf wissenschaftlich heißt das Konzept ökologische Nische, ne? Also jedes Insekt hat eine eigene ökologische Nische. Das bedeutet also wirklich, dass ja eine eigene Funktion, einen eigenen Lebensraum, und das sozusagen die verschiedenen Nischen der verschiedenen Insekten wirken alle zusammen und funktionieren einfach.
Lass uns nochmal zu dem Insektenschutz angehen und den aktuellen Bestrebungen der Politik und Wirtschaft. Mhm. Du hast schon gesagt, dass es mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren dafür gibt, aber immer noch so ein bisschen auf und ab und nicht so beständig. Mhm. Wo würdest du konkret sagen, müsste politisch noch mehr getan werden?
Also das eine ist ganz, ganz wichtig, weil nun mal gut 50% der Fläche in Deutschland ist Agrarlandschaft. Das heißt, wir brauchen eine naturverträgliche Agrarwirtschaft, also Landwirtschaft. Da muss ganz, ganz viel gemacht werden, vor allem, dass wir durch die gemeinsame Agrarpolitik der EU Maßnahmen fördern, die wirklich sinnvoll sind für die Biodiversität. Und dass wir das auch so fördern, dass es für LandwirtInnen ökonomisch möglich ist, überhaupt Naturschutz zu betreiben.
Wie würde das zum Beispiel aussehen? Also, dass man sich jetzt einfach das ein Bild malst.
Also das würde zum Beispiel bedeuten, dass ein bestimmter Anteil der Produktionsflächen für die Natur zur Verfügung gestellt wird, durch zum Beispiel bestimmte mehrjährige, vielfältige Blühmischung oder dadurch, dass Hecken angepflanzt werden. Sozusagen, wir brauchen viel, viel mehr Struktur in der Landschaft und nicht diese ganz, ganz, ganz großen Flächen von Agrarwüste in manchen Regionen leider. Und genau für solche sozusagen Strukturvielfalt müssen halt Förderungen von der EU kommen, damit sich das LandwirtInnen auch leisten können, damit es wirtschaftlich ist.
Okay, und das soll auf Flächen gemacht werden von Landwirten, oder sollten Flächen von der EU in Anführungsstrichen gekauft werden, bepflanzt werden, dass das dann long-term den Landwirten und ihren Flächen hilft?
Da haben wir noch andere ExpertInnen beim NABU, die sich damit noch ein bisschen besser auskennen. Aber das würde von den, auf den Flächen der LandwirtInnen passieren, aber natürlich von der EU subventioniert, sodass das wirklich auch wirtschaftlich möglich ist. Genau. Also das ist die Landwirtschaft. Das ist eine der Sektoren, wo wir wirklich viel machen müssen. Dazu gehört natürlich auch noch die Reduzierung der Pestizide, die wir in die Landschaft bringen. Das ist ein riesig großes Problem. Das muss stark reduziert werden, weil es halt nicht nur den Organismen schadet, gegen die sozusagen angegangen werden soll, sondern es schadet der gesamten Natur. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Blattläuse spritzen, es gibt kein Mittel, was spezifisch gegen Blattläuse hilft. Das wird immer auch anderen Insekten schaden.
Warum werden eigentlich so viele Pestizide gestreut oder gespritzt?
Das hat mit unserem Konsumverhalten vor allem zu tun. Und da müssen wir uns manchmal auch sozusagen die KonsumentInnen und dann auch die VerkäuferInnen selber an die Nase fassen, weil es hat wirklich alles, im Grunde genommen kann man es auf Qualitätsstandards zurückbrechen, weil wenn man im Supermarkt ist und eine Gurke sieht, die irgendwie ein paar Stellen hat, dann wird die nicht gekauft, sondern wirklich nur die perfekte Gurke. Und das kann man heutzutage eigentlich schwierig produzieren ohne ganz viel Chemie. Da mussten wir sozusagen selber in unserem Konsumverhalten auch ganz, ganz viel ändern und auch mal irgendwie eine krumme Gurke kaufen oder einen Apfel, der ein paar Stellen hat. Das sieht man so, dass es dann ganz oft so ein Öko-Apfel sieht halt einfach vielleicht nicht ganz so perfekt aus wie der Apfel, der mit ganz, ganz viel Pestiziden bespritzt wurde.
Aber ich glaube auch, dass es so ein, also man muss ja mal gucken, okay, ist die Politik schuld, sind die Konsumenten oder Konsumentinnen schuld? Ich glaube halt, wenn es so sehr gefördert wird, dass das ganze Obst und Gemüse inzwischen in den Supermärkten oder in Biomärkten wie auch immer so perfekt aussieht, dann kennt es kaum mehr anders und natürlich greift man dann in Anführungsstrichen zu diesem perfekten Schön. Mhm. Und wenn wir einfach wieder mehr dahin geleitet werden, dass die Normalität mit Dellen und ein bisschen, weiß ich nicht, Schmutz dran ist, dann wird beim Konsumenten und Konsumentin automatisch umgedacht.
Das ist richtig. Das ist so ein Kreis irgendwie. Ne? Also man weiß nicht genau, wo man anfangen soll. Das eine ist natürlich, dass dann zum Beispiel auch durch sowas wie dieses Insektenschutzpaket, das dann versucht wurde, Pestizide zu reduzieren. Das hat aber leider gegen die Agrarlobby nicht funktioniert. Und dementsprechend wurden so viele Ausnahmen gemacht, dass jetzt im Endeffekt irgendwie kaum Pestizide reduziert wurden. Es hängt alles so stark miteinander zusammen, dass wir da riesige Probleme haben, das alles durchzusetzen.
Vielleicht auch Kommunikation wäre da ein Ding. Also ich stelle mir gerade einfach im Supermarkt so ein Schild vor und da steht halt vor diesen gedellten Äpfeln oder sowas so ein Schild, ich wurde nicht mit Pestiziden behandelt, deswegen sehe ich so aus, dass man dann vielleicht eher dazu greift, als wenn man, ich muss ehrlich sagen, dass ich auch, wenn ich Obst oder Gemüse kaufe, dass ich, wenn es da den angedellten Apfel gibt und den nicht angedellten, kaufe ich den nicht angedellten.
Klar. Ja.
Und wenn es dann aber vielleicht da sowas stehen würde, dann greift man da vielleicht eher zu. Und ich würde sagen, dass ich tendenziell sogar noch ein bisschen reflektierter bin, als vielleicht, also nicht komplett, ich bin auf keinen Fall besser, aber als vielleicht jemand, der sich damit auch überhaupt nicht beschäftigt hat.
Ja, also das ist auch, ne, wir haben ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Es gibt nicht den einen Weg, um das zu lösen. Ne? Das ist deswegen ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht nochmal zurück, es ist ja nicht nur in der Agrarlandschaft, wo wir die Probleme haben, sondern wir müssen auch ganz stark an der Flächenversiegelung arbeiten zum Beispiel. Also dadurch, dass Städte wachsen, werden immer mehr Flächen, die vorher unversiegelt waren, ja, wo sozusagen, also einfach gesagt, wo kein Beton vorher drauf war, werden Häuser, Parkplätze, Straßen gebaut, ne? Und wir nehmen also wirklich sehr, sehr viel Hektar pro Tag nehmen wir weg von der Natur durch sozusagen Bau. Das ist eine große Sache. Wir müssen auch naturverträglicher bauen. Wir brauchen genau auch gerade bei Industriestandorten, ne, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit Gründächern, mit Parkplätzen, die Wasser durchlassen, mit Häuserwänden, die sozusagen begrünt sind, mit ganz vielen Blühwiesen drumherum. Man kann ganz, ganz viel machen. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Und Insektenschutz generell im Verhältnis zu anderen Ländern in der EU, sind wir da weit vorne, sind wir da weit unten? Wie sieht es da aus?
Also wir haben immerhin dieses Insektenschutzgesetz, aber insgesamt, also es gibt Insektenschutz auf EU-Ebene, ne, und da sind wir relativ weit, was das Monitoring angeht. Also Monitoring heißt sozusagen, dass wir uns...
Überwachung?
Genau, die Überwachung von Insekten. Wir schauen uns an, wo es welche gibt. Da sind wir relativ weit, aber es gibt noch einige Sachen, vor allem zum Beispiel der Schutz von Insekten in Schutzgebieten. Da sind wir noch gar nicht so gut.
Wie sollte die Wirtschaft noch mehr mitspielen und was hat sie auch davon, wenn sie sich um Insektenschutz kümmern?
Also das eine ist natürlich, dass alles, was hilft, um die Klimakrise zu verlangsamen, um sie zu reduzieren, ist im Endeffekt auch für Insektenschutz unglaublich wichtig. Ne? Und da ist natürlich CO2-Ausstoß in der Wirtschaft ein riesiges Thema. Das heißt, das hilft auf jeden Fall. Dann ist es natürlich wichtig, was wir eben gerade schon angesprochen hatten, Standorte naturnäher zu gestalten, dass man wirklich auch Lebensraum für die Natur am eigenen Standort stellt. Das ist ein großer Punkt.
Also du, vielleicht kannst du nochmal sagen, auch es gab viele Aufstände auch von Landwirten und Landwirtinnen und Inflation, Produkte werden immer teurer. Was würdest du allen Menschen raten, wenn jemand für Insekten oder pro Insekten spricht, bist du es innerhalb der NABU? Diesen Fokus auch auf Insektenschutz zu legen. Also was bringt es den einzelnen Akteuren?
Was halt oft vergessen wird, ist, dass wir, also ohne Insekten haben wir nun mal ein riesiges Problem. Und das ist nicht von heute auf morgen sichtbar, sondern das wird erst in Jahrzehnten sichtbar sein. Und das Problem ist, dass es aber auch keine Sache ist, die wir von heute auf morgen ändern können, sondern es ist ein sehr, sehr, sehr langfristiger Prozess. Sprich, wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, damit unsere Enkelkinder ja fruchtbare Böden zum Beispiel haben, ne, damit die Bestäubungsleistung, wie gesagt, von den Insekten noch gesichert ist. Also das geht wirklich um die Ernährungssicherung und es ist im Endeffekt, das haben Studien gezeigt, wirtschaftlicher für uns. Also es kostet weniger, die Naturkrise jetzt anzugehen, als sie dann in 50 Jahren sozusagen durch irgendwelche anderen Sachen versuchen, wieder rückgängig zu machen. Also jetzt haben wir noch die Chance, da nicht zig Milliarden reinzustecken.
In jeder Folge unseres Podcasts frage ich meinen oder meine GesprächspartnerInnen nach einem Rat bzw. einer Handlungsempfehlung, wie man die Zukunft etwas besser machen kann. Was würdest du sagen, kann jeder oder jede Einzelne tun, damit es unseren Insekten gut geht bzw. besser geht?
Ich würde zwei Sachen empfehlen. Das erste machst du gerade schon ganz wunderbar, und zwar über Insekten reden. Damit, wenn wir das Thema weiter aufrechterhalten, dann ist es auch ein Thema, wo PolitikerInnen, wo Wirtschaft sagt, hier, das ist was, wo ich handeln muss. Also das ist einmal ganz wichtig. Und das andere ist, wenn wir alle im Kleinen uns einsetzen für einen Insektenschutz auf dem Balkon, im Fensterbrett, im Garten, dann hat das durchaus eine Wirkung im Ganzen.
Wie kann man das zum Beispiel machen? Also weiß nicht, vielleicht kannst du zwei, drei Tipps mitgeben für die Leute, die gerade zuhören und sagen, okay, ich will jetzt anfangen, ich habe meinen Balkon oder ich habe meinen kleinen Garten, wie auch immer. Mhm. Was können die machen?
Nie wieder irgendwelche Pestizide in den Garten packen, also kein Blattlausfrei oder sowas. Ja. Und Unordnung zulassen. Also, dass man einen Laubhaufen oder Totholzhaufen irgendwo hinlegt und ganz, ganz viel Wildblumen anpflanzt. Und zwar nicht jetzt irgendwie die gefüllte Rose, weil sie schön aussieht, sondern heimische Wildpflanzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann man auch zu Hause auf dem Fensterbrett machen.
Finde ich gute Tipps. Und muss man sich die Pflanzen, theoretisch die Wildblumen, dann aber in einem Geschäft holen? Oder darf man die auch theoretisch, wenn man im Wald ist und da eine Wildblume sieht, die mitnehmen für zu Hause?
Nee, das darf man nicht, weil das ist verboten, aus der Natur sozusagen Pflanzen oder Tiere zu entnehmen. Dementsprechend muss man die dann am besten von einer lokalen Gärtnerei holen.
Weil, wie gesagt, im Wald wahrscheinlich wieder alles genauso angeordnet hat, wie es sich wohlfühlt, wie es gut gedeiht. Mhm. Deswegen muss man diesen neuen Lebensraum, wenn dann zu Hause, schaffen.
Genau.
Sehr gut. Hast du noch irgendwie andere Tipps, wenn man sich jetzt ehrenamtlich irgendwie einsetzen will oder was ihr von der NABU einfach Leuten empfehlt, die einfach, ja, sich für die Natur und Insekten einsetzen wollen?
Also erstmal auf www.nabu.de/insektenschutz haben wir ganz, ganz viel zu diesem Thema zusammengestellt und unter anderem auch, was man selber machen kann. Und ja, ich schlage einfach vor, mehr über das Thema zu lernen. Wir haben zum Beispiel bei der NABU Naturgucker-Akademie Kurse zu verschiedenen Insektengruppen, wo man viel über diese Tiere lernen kann. Und dann ist es auch immer eine gute Idee, bei der lokalen NABU-Gruppe einfach mal nachzufragen, ob vielleicht Leute gebraucht werden, um zum Beispiel eine neue Blühfläche anzulegen.
Und kann man da sich einfach kostenlos anmelden und engagieren, oder wie läuft das?
Am besten einfach direkt bei der NABU-Gruppe anfragen, das ist immer ganz unterschiedlich, aber okay. Ja, kostenlos.
Cool. Mega. Ich würde sagen, damit endet die heutige Folge des Podcasts im LWL-Museum Textilwerk in Bocholt. Die Sonderausstellung Industrieinsekten in einem unbekannten Land könnt ihr noch bis zum 3.11.24 hier in Bocholt besuchen oder danach in der Zeche Hannover. Ich freue mich, euch in zwei Wochen wieder zu hören und dann einen anderen spannenden Gast hier zu begrüßen. Vielen Dank, Laura.
Danke dir.
Danke für deine Arbeit und macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Das war Fabrikfunk, ein gemeinsamer Podcast der LVR und LWL Industriemuseen, moderiert von Nadine Haddad. Sounds von Studierenden der FH Dortmund Sounddesign, Redaktion Saskia Berghäuser, Ellen Böhmler, Sonja Faller und Konrad Gutkowski.